Stück vom Himmel, etwas aus dem Himmlischen hier auf der Erde. Mit Jesus kommt ein Stück vom Himmel in diese Welt hinein, in diese kaputte, manchmal traurige Welt. Jesus' himmlischer Stammbaum beginnt bei Gott, dem Vater. Und ich möchte das einmal aufzeichnen. Ich mache gerade nochmal die Flipchart drüber. Jesus' Stammbaum. Wir haben Gott, der Vater. Das ist der himmlische Stammbaum von Jesus. Gott, der Vater, Jesus, der Sohn. Und da haben wir den Anfang und auch schon wieder das Ende. Sein irdischer Stammbaum ist ein bisschen komplexer. Da steckt so ein bisschen mehr drin. Wir haben 42 Generationen, die Matthäus aufführt. Und wo es oben anfängt mit Abraham als Stammvater. Ich schreibe ein bisschen klein. Und dann kommen 42 Generationen bis zu Jesus. Sein göttlicher Stammbaum macht klar, dass nur Gott Rettung, Freiheit, Erlösung schenken kann. Sein menschlicher Stammbaum macht deutlich, wie sehr wir darauf angewiesen sind. Wenn wir diesen Stammbaum hineingucken, wir haben einige Frauen kennengelernt in den letzten Wochen, dann merken wir, dass ganz schön viel los, da passiert ganz schön viel Komisches, was sehr seltsam ist, kulturell, aber auch darüber hinaus. Und wenn ich auch die anderen Geschichten da noch lese von den ganzen Vorfahren von Jesus, dann merke ich, boah, krass, was geht da alles ab? Und wie sehr sind wir darauf angewiesen als Menschheit, wenn wir uns damit hineinbegeben, diesen Stammbaum, dass jemand etwas anderes dazu kommt, und das ist eben Gott selbst. Wir haben verschiedene Frauen kennengelernt in den letzten Wochen. Da ist einmal Tamar ein, so eine Ecke im Stammbaum. Dann kam Rahab. Ruth. Und heute lernen wir eine weitere Frau aus dem Stammbaum von Jesus kennen. Wir gucken mal in den Text, Matthäus 1, die Weihnachtsgeschichte fängt da an mit dem Stammbaum. Was steht da drin? Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Also wir haben eine vierte Frau, aber wir lesen ihren Namen gar nicht. Wir haben Tamar, Rahab, Ruth und wir merken, irgendwas ist da komisch. Da ist David als Vater von Salomo und da ist eine Frau, die ist die Mutter von Salomo, aber das ist nicht die Frau von David. Zu schreiben, oder bei den ersten Frauen, merken wir schon, das ist eigentlich ungewohnt für so einen biblischen Stammbaum, dass da Frauen auftauchen. Und allein die Tatsache, dass wir hier von Tamar hören, von Rahab und Ruth, macht Neugier. Man merkt so, okay, irgendwas muss da Besonderes sein an dieser Frau. Lass uns mal gucken, was da steht. Lass uns da mal hineingehen und herausfinden, was da los ist. Neugierde. Aber diese Geschichte von dieser Frau des Urias, da merken wir, boah, das ist ein Skandal, was ist denn da los? Das gehört eigentlich mehr in die Bild-Zeitung als in meine Weihnachtsgeschichte. Wie kann das sein, dass in dem Vorfahren, also hier unten ist irgendwo Jesus, wie kann das sein, dass dieser glorreiche, glanzvolle König David ein Kind zeugt mit einer Frau, die eigentlich nicht seine ist? Und ich frage mich, muss das sein? Muss in dieser schönen Geschichte, die da demnächst kommt, im Matthäus-Evangelium, muss dieser Skandal da auftauchen? Hätte man denn immer sagen können, wie bei den anderen, ja, David ist der Vater von Salomo und diese Frau mit ihrem Namen ist die Mutter. Aber nein, es steht da drin, dass da irgendwas nicht passt. Und diese Frau von Uriah, die lernen wir heute näher kennen. Wer ist diese Frau? Wer steckt hinter dieser Chiffre Frau von Uriah? Und ich bin ganz froh, Und dass Birte und Luise ihr ein Gesicht gegeben haben. Birte, komm doch mal nach vorne. Ihr habt ein Bild gemalt von der Frau des Urias. Ah, jetzt habe ich kein Funkmikro mitgenommen. Da gibt's eins. Sehr schön. Und das können wir jetzt mal zusammen lüften. Okay, und hier erfahren wir auch ihren Namen, Bathseba. Du hast das zusammen gemalt mit Luise. Wie war so der Prozess, zu zweit ein Bild zu malen? Spannende Sache. Was hat euch da bewegt, die so darzustellen?
Genau, wir haben uns erstmal überlegt, Bathseba hat etwas mehr Geschichte. Wir haben uns überlegt, zu welchem Zeitpunkt ihrer Geschichte wir sie malen wollen. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz gehört, sie hat ein Kind mit einem Mann, der nicht ihr Mann ist, bekommen. Und ob wir sie in der Mitte ihrer Geschichte malen, ganz am Anfang, ob wir vielleicht sie zu ihrer Hochzeit malen, ob wir sie ganz am Ende malen, als das meiste schon geschehen ist. Und haben uns darüber erstmal Gedanken gemacht, uns geeinigt, wie wir das darstellen wollen, was wir darstellen wollen. Und das meiste kann man oder ein wenig was kann man erkennen. Sie hat sich gerade ein Tuch übergeworfen, kommt gerade aus der Badewanne sozusagen, hat den Schmuck vorher abgelegt gehabt. Und wir hören nachher bestimmt noch, was das oder wie das zu der Geschichte beigetragen hat.
Okay, ja, vielen Dank. Cooles Bild auch. Ich persönlich merke, wie deutsch meine Vorstellung ist dieser Frauen aus dem Stammbaum von Jesus. Und jetzt sehe ich diese Bilder und merke, die sind überhaupt nicht deutsch. Und das sind Eindrücke, wie Frauen ausgesehen haben könnten in dieser Zeit. Ich merke doch, wie sehr es eine Vorstellung in meinem Kopf gibt. Und ich bin sehr dankbar für die fünf Künstlerinnen, die uns diese Bilder zur Verfügung gestellt haben, die sie gemalt haben, sich Gedanken gemacht haben und so ein Stück weit mir ein Bild geben von diesen Charakteren. Wir haben diese Geschichte gerade frisch aus der Badewanne und die lesen wir jetzt einmal. 2. Samuel 11, die Verse 2 bis 5. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungsbehandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Krasse Geschichten, was die in der Bibel stehen, oder? Und die so in der Weihnachtsgeschichte so irgendwie einen Anklang finden. Also diese Bathseba, die man irgendwie kennenlernen möchte, wo man sich fragt, hä, was ist da passiert? Das muss ich nochmal nachlesen. Ist diese Frau von Uriah, führt uns zu dieser krassen Geschichte von König David, über den es heißt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was ist das für ein Typ? Der als König alles hat, der auch schon mehr als eine Frau hat und der auf dem Dach seines Palastes steht, der natürlich über allem erhoben ist und vielleicht so in den Innenhof eines Nachbargebäudes schaut und da diese Bathseba entdeckt. So weit, so gut. Und dann fragt er nach, wer ist das denn? Wer ist denn diese Frau? Und sie wird ihm berichtet, ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters, Uriah. Also, die ist vergeben. Schade, David. Pech gehabt. Diese schöne Frau, die du da entdeckt hast, die hat bereits einen Mann. Und es ist nicht irgendein Mann, es ist jemand von denen, die für dich gerade an der Front stehen und deine Kriege führen. Es ist eine Tochter von einem der 30 Helden, die Großes getan haben für dein Reich. Bathseba ist nicht irgendjemand. David kennt die Familie, aus der er stammt, und er kennt Uriah. Das Gute ist, dass er als König über seinen Soldaten steht. Und so denkt er sich, der Uriah ist weit an der Front, der ist weit weg. ich bin gerade hier, ich weiß gar nicht, warum der König eigentlich nicht mit dabei ist, wenn er schon im Krieg steht. Nein, er ist zu Hause und die sind da am Kämpfen für ihn. Und er vergnügt sich mit der Frau des Kriegers, der für ihn an der Front steht. Er lässt sie zu sich holen. Bathseba hat da keine Wahl. Wenn der König befiehlt, du kommst mit, dann kann man sich da nicht widersetzen. Und noch etwas lesen wir. Sie hatte gerade die Reinigungsbehandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Das heißt, das Kind, was da entsteht, ist definitiv nicht von Uriah. Es kann nur von David sein. Und Bathseba, die ist für mich so ein bisschen verborgen. Ich kann die gar nicht richtig greifen. Ich lese von ihr und es geschieht ihr. Sie wird gesehen, sie wird geholt. David schläft mit ihr, sie wird schwanger. Und irgendwie hat sie gar nicht so eine große Wahl dabei. Was tut sie? Sie lässt es David mitteilen. Wir wissen nicht, wie sie das Ganze empfunden hat, wie es ihr ging. Und sie lässt aber David ausrichten, was los ist. Was macht jetzt König David? War eine ganz schöne Sache gewesen, klang ganz gut, konnte man eben mal machen. One-Night-Stand, alles okay. Jetzt gibt's Komplikationen, die Frau ist schwanger. Was tue ich? Auch als König gilt Gottes Gesetz für ihn. Was er getan hat, ist Ehebruch. Was macht er also? Er sagt, hey, Uriah, komm mal von der Front nach Hause, will dich mal ein bisschen kennenlernen, cool, was du da für mich tust, und er hält sich mit ihm und alles und sagt, meine Güte, ist da alles ganz schön schwer, mach dir mal einen spannenden Abend zu Hause mit deiner Frau. Was macht Uriah? Der denkt sich, meine Kompagnons stehen an der Front und kämpfen, und ich soll mich zu Hause meiner Frau vergnügen? Auf keinen Fall. Mir soll es auch nicht besser gehen. Er schläft im Vorhof vom Palast mit den Dienern auf dem Boden. Und David kriegt das mit. Shit. Die Vertuschungsaktion geht nicht auf. Das Problem bleibt bestehen. Was mache ich jetzt? Was hilft bei Männern, wenn die nichts richtig wollen? Dann halt Alkohol. Also lädt er ihn wieder zu sich ein, macht eine große Party, macht ihn betrunken und sagt so, Uriah, jetzt aber ab nach Hause und hab einen schönen Abend. Und Uriah ist betrunken, noch Herr seiner Sinne. Und wieder sagt er nein. Auf keinen Fall. Ich habe Charakter. Und ich bleibe hier bei den anderen liegen und gehe nicht zu meiner Frau. Wie soll es mir besser gehen als meinen Kollegen, die an der Front gerade kämpfen? Dieser Uriah ist ein ganz anderer Typ als der David, ne? Schon spannend. Davids Problem bleibt bestehen. Was mache ich jetzt? Und was dann kommt, ist so krank, das ist echt heftig. Er schreibt einen Brief an den Heerführer und sagt, hey, wenn ihr da am Kämpfen seid, Uriah kommt wieder an die Front zurück, dann geht er an die gefährlichste Stelle mit Uriah, direkt nah dran an die Stadtmauern, total dumm eigentlich das zu tun. Und wenn der Kampf am krassesten ist, dann zieht ihr euch zurück, Uriah bleibt da und stirbt. Und jetzt kommt das wirklich Kranke. Wen gibt er diesen Brief mit? Zurück an die Front. Uriah. Uriah trägt den Brief, in dem sein Mord beschlossen wird und geplant wird, mit, übergibt ihn an den Heerführer, der führt den Befehl aus, Uriah stirbt an der Front, und das wird David berichtet. Check, Problem gelöst. Ein Blick vom Palast auf Bathseba, ein sich drüber stellen über das Gesetz, weil ich bin ja König, ich kann es ja machen, ein, das wird schon nicht rauskommen, oh Mist, doch, sie ist schwanger, ja, dann drehe ich das irgendwie, ach, klappt auch nicht, ja, dann muss er eben sterben. Hauptsache, ich kann mein Gesicht wahren. Ich weiß nicht, ob das der David ist, den ihr so im Kopf habt, wenn ihr von diesem glanzvollen König David hört. Und irgendwie in dieser ganzen Geschichte merke ich, geht es sehr wenig um Bathseba. Dieser Link, Frau des Urias, führt uns eigentlich direkt zu David und zu dem, was er tut. Von Bathseba selbst erfahre ich sehr wenig. Wie geht es nun weiter? Bleibt das? Irgendwie ist es ja rausgekommen. Wir können es heute nachlesen in der Bibel. Irgendwas muss da ja entdeckt worden sein. Was ist passiert? Gott hat's gesehen. Gott, über den es heißt, damals, als er David berufen lässt zum König, dass er nicht das sieht, was vor Augen ist, sondern das Herz sieht. Dieser Gott sieht, was David da tut, was er anstellt und wie unfassbar schlimm das ist. Und er schickt einen Propheten zu David, Prophet Nathan, der erzählt ihm eine schöne Geschichte von einem Mann, der ganz viele Schafe hat und der andere hat nur ein kleines Lämmlein, was er mal füttert und alles und ganz lieb sich drum kümmert. Und jetzt kriegt er Besuch, der reiche Mann, und sagt, muss ja eigentlich ein Schaf schlachten, aber ich will meins keins nehmen. Ich nehme einfach dein kleines Schaf. Und nimmt das Schaf weg und bereitet es zu. Und diese Geschichte erzählt Nathan König David, und David sagt, wie ungeheuerlich, wie kann man denn sowas tun? Man hat alles und nimmt den, der nur eins hat, alles weg. Dieser Mann ist des Todes. Und dann sagt Nathan, dieser Mann David bist du. Und ich muss an Juda denken, die Geschichte von Juda und Tamar, ist auch so eine Geschichte, auch krasse Sache, wo Juda sagt, hey, ich bin so toll und ich bin so gut und jetzt ist die Tamar schwanger, die hat Hurerei betrieben, wie kann man nur, was ist das für eine Frau? Und dann so diesen Spiegel vor Augen bekommt, hält und dann merkt, ich bin es gar nicht, ich bin nicht so gut. Und das Gleiche hier bei David, der sich so ereifert für das Recht, gar nicht merkt, dass er selbst gemeint ist. Und dann bricht alles zusammen. Dieser Plan, dieser Mord, dieser Ehebruch, dieses irgendwie Retuschieren in Ordnung bringen, all das bricht zusammen und er merkt, ich stehe vor Gott schuldig da. Und ich habe nichts, absolut gar nichts vorzuweisen, was irgendwie mein Verhalten erklären könnte. 2. Samuel steht, das spricht Nathan zu David. Warum hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. David bereut sein Vergehen, sein Vorgehen zutiefst. Er sieht seine Schuld ein und das schreibt er nieder im Psalm 51. Ich lese die Verse 12 bis 14. Er sagt, er betet, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist, denn so kann es nicht weitergehen. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das musste sein Vorgänger Saul erleben und er hat Angst, dass es ihm genauso geht. Und dann, lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Denn ich merke, ich kann es nicht. Das ist der menschliche Stammbaum von Jesus. Eine Geschichte des Scheiterns. Gott vergibt David. Aber dieses Kind, was da entsteht, lässt er sterben. Bathseba kommt ein weiteres Kind und David nimmt sie zur Frau hinzu. Und es wird ein Kind geboren und das ist Salomo. Salomo, der wieder auftaucht hier im Stammbaum. Wie geht es mit Bathseba weiter? Wie verläuft ihr Leben, was irgendwie ganz anders geplant hat? Sie hat ja einen tollen Mann gehabt mit Charakterstärke. Wie verläuft ihr Leben weiter nach diesem Einbruch? Viele Jahre später, heißt es in 1. Könige Kapitel 1, da fragte der Prophet Nathan Bathseba, Salomos Mutter, weißt du, dass Haggits Sohn Adonia sich selbst zum König ernannt hat? Und David, unser Herr, weiß nichts davon? Wenn du dein Leben und das deines Sohnes Salomo retten willst, dann folge meinem Rat. Gehe jetzt gleich zu König David und sprich zu ihm. Mein Herr, hast du mir deiner Dienerin nicht versprochen? Dein Sohn Salomo soll der nächste König werden und auf meinem Thron sitzen? Wie kommt es nun, dass Adonia König geworden ist? Und nun noch, während du mit ihm sprichst, werde ich hereinkommen und deine Worte bestätigen. Also in so einem Königshof wird ganz schön viel Fäden gesponnen und gemacht und getan, um irgendwie was zu erreichen. Nathan ist der Prophet, der nicht eingeladen wurde zu Adonias Krönung. Da sind alle möglichen Leute da, viele Halbbrüder von Salomo. Da sind Heerführer da, da ist ein Priester da. Aber Nathan wurde nicht eingeladen. Was passiert mit mir, wenn Adonija König wird? Mir, der dem David treu ist. Und so ist, glaube ich, nicht nur der Gedanke an Bathseba und an Salomo und das Königtum, sondern auch sein eigenes Interesse von Nathan, was er hier einbringt. Und wieder haben wir Bathseba, diese Frau, die irgendwie da ist und so eine untergeordnete Rolle hat. Nathan ist aktiv, er agiert, er bringt Bathseba ins Spiel und sie macht es genauso, wie er gesagt hat. Nathan instruiert Bathseba. Sie spielt mit, es liegt ihm in ihrem eigenen Interesse. Wie sie darüber denkt, was ihr Gedanken sind, was sie von Nathan hält, davon erfahren wir nichts. Und bei mir bleibt es so, dass ich Bathseba mich schwer einordnen kann. Wer ist diese Frau und was geht in ihrem Herzen vor? Sie führt es genauso aus und Salomo wird zum König gekrönt. Adonija hat es nicht geschafft, sein Plan ging nicht auf. Er muss gucken, dass er irgendwie jetzt durchkommt. Und es heißt weiter in 1. Könige Kapitel 2. Eines Tages kam genau dieser Adonija, der Sohn von Hagit, zu Bathseba, der Mutter Salomos. Und sie fragte ihn, kommst du in Frieden? Ja, entgegnete er. Ich möchte dich etwas fragen. Was willst du? Fragte sie. Er antwortete, wie du weißt, stand das Königreich mir zu. Ganz Israel hatte fest damit gerechnet, dass ich König werde. Doch dann wurde mir das Königreich genommen und stattdessen ist alles meinem Bruder zugefallen, weil der Herr es so wollte. Deshalb bitte ich dich jetzt nur um einen Gefallen. Schlag ihn mir nicht ab. Sprich, sagte sie. Er sagte, sprich mit König Salomo, denn ich weiß, er wird alles tun, worum du ihn bittest. Bitte ihn, mir Abishag, das Mädchen aus Schunem, zur Frau zu geben. Gut, antwortete Bathseba, ich will mit dem König über dich sprechen. Hier haben wir das erste Mal, dass Bathseba eine Frage stellt, die ihr nicht in den Mund gelegt wurde. Kommst du in Frieden? Was will dieser Mann nun wieder, der meinem Sohn das Königtum klauen wollte? Was passiert jetzt nun wieder? Und sie willigt ein in den Plan von Adonija. Wieder will jemand etwas von ihr. Bathseba entscheidet sich, entsprechend seinem Willen zu handeln. Und was passiert? Sie geht zu Salomo und sagt, hier, der Adonija war bei mir, der wollte das und das und das und das. Und Salomo eskaliert völlig und sagt, hey, was hat der Adonija jetzt schon wieder geplant? Also Intrigen am Königshof, ne? Also kannst du Serie drüber drehen. Der denkt, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist doch nicht nur, dass er diese Frau haben möchte, er möchte irgendwie mich wieder vom Thron stürzen. Und er lässt Adonija töten. Also dieser Plan von Adonija ging nicht auf. Bathseba spielt mit bei diesem Plan, aber es gelingt auch wieder nichts. Bathseba bleibt mir im Gegensatz zu den anderen Frauen, zu Tamar, Rahab und Ruth, verborgen. Ich kann sie nicht richtig greifen. Sie bleibt irgendwie ein Stück weit die Frau des Urias. Ihre Erwähnung als Frau des Urias zeigt vor allem das menschliche Scheitern auf. Und es zeigt einen David auf, über den mal gesagt wurde, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Jahre später legt er dieses Verhalten an den Tag. Ehebruch, perfide Intrigen, letztendlich Mord. Die Bibel schweigt über Davids Versagen nicht. Mit der Erwähnung von Bathseba, von der Frau des Urias, legt sie den Finger in die Wunde, in dieses dunkle Kapitel des Königs Davids. Und letztendlich legt sie auch den Finger in die Wunde der Menschheit, in unser Versagen, in dem, wo wir nicht bestehen können, wo wir Gott nicht gerecht werden können. Und wir sehen das an so vielen Stellen in der Bibel, dass selbst die besten Leute mit den besten Voraussetzungen scheitern und irgendwie auf Gottes Gnade angewiesen sind. Jesus menschlicher Stammbaum ist voller verwirrender Handlungen. Lies mal die Geschichte von Tamar und Judah. Er ist voller Verblendung von Menschen, die sich für gerecht halten und so irren. Er ist voller Tragik und voller großer Schuld. Wir brauchen einen von uns, der nicht von dieser Welt ist, um dieses Chaos zu beenden. Dieser Stammbaum geht immer über die Männer. Die Frauen werden dazu erwähnt, aber es geht über die Linie der Männer. Und ganz am unten von diesem Stammbaum steht Josef. Und hier macht der Stammbaum etwas Interessantes. Der macht einen Knick. Und auf einmal wird dieser Stammbaum nicht weitergeführt über einen Mann, sondern über eine Frau, Maria. Und hier kommt ein göttlicher Stammbaum und ein menschlicher zusammen. Jesus verlässt die Herrlichkeit Gottes, all das Ungetrübte und unterwirft sich dieser Menschheitsgeschichte, wird einer von uns, um dieses Chaos, dieses Leid zu beenden. Jesus kam in diese Welt, um alles, was hier so drin steckt, in diesem Leben und in unserem Leben, auf sich zu nehmen. Um einen Weg zu schaffen, der zurück zu Gott führt, in Gemeinschaft mit Gott. Und dafür starb er letztendlich den Tod am Kreuz. Dadurch kann ich nun mit allem, was ich mitbringe, mit meiner Geschichte und meinem Versagen, wieder zu Gott kommen, weil das, was ich verdient habe, ein anderer getragen hat. Daran glauben wir, dass es das, was unseren Glauben ausmacht, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, sich mitten unter uns, mitten hineinbegeben hat, uns den Weg zu Gott aufzuzeigen. Sehen wir uns nochmal diese vier Frauen an. Tamar, eine Frau, die um ihr Recht kämpft und die Judah einen Spiegel vor die Augen hält, indem er sieht, wie er wirklich ist. Rahab, eine Frau, die eigentlich in Gottes Plan nicht vorkommt. Sie gehört zu einer gottlosen Stadt, die dem Untergang geweiht ist und die sich dem Gott Israels zuwendet und im Neuen Testament als Vorbild im Glauben beschrieben wird. Ruth, die sich zum Gott Israels bekehrt. Ihr Buch folgt im Hebräischen dem Buch der Sprüche. Und am Ende vom Buch der Sprüche, heißt es in Kapitel 31, wird eine Frau beschrieben, die ist unglaublich. Die ist echt, sie ist fast so gut wie meine Frau. Und was sie alles kann und macht und tut. Und dann kommt danach das Buch Ruth. Also im Alten Testament, Volk Israel, das Buch der Sprüche. Und danach wird das Buch von Ruth einsortiert. Und wir sehen eine Frau aus einem anderen Volk, mit dem das Volk Israel nichts zu tun haben sollte, der diesem Idealtyp eigentlich entspricht und zum Vorbild wird für jede Frau in Israel. Und wir haben heute kennengelernt die Frau des Urias, Bathseba. Bildschön und doch so unscheinbar, so schwer zu greifen und irgendwie ein Spielball der Männer. Alle vier wirken auf den ersten Blick etwas verrucht. Schnell sucht man die Schuld für ihr Ergehen bei ihnen. Es lassen sich sogar Bibelstellen zitieren, die klar machen, dass einige dieser Frauen eigentlich gar nichts im Volk Israel verloren haben. Und auch wir sind vielleicht schnell geneigt dazu, Menschen auszusortieren und sagen, ah, die passen nicht in Gottes Volk, die passen nicht in Gottes Gemeinde rein. Ich habe am Montag mit Charlotte und meiner Tochter Emma zusammen Kalender verteilt. Die haben wir gemacht für das nächste Jahr vor dem Edeka. Und Emma hat verteilt und wir haben verteilt. Und wir haben geguckt, ah, okay, die Person könnte offen sein dafür. Die passt da hinein. Für die könnte so ein Kalender interessant sein und haben dann irgendwie jede dritte Person angesprochen. Meine Tochter Emma hat jeden angesprochen. Hallo, wir haben einen Kalender, da sind Bibelverse drin. Möchten so ein Geschenk haben. Egal, ob das eine 50-jährige Frau war, ein 10-jähriger Schüler, eine 20-jährige Frau mit Kopftuch, egal aus welchem Land, egal welches Alter, egal wie cool die aussehen, Dieses kleine Mädel hat die angesprochen. Und so ein bisschen merke ich, wie schnell ich eigentlich vorsortiere und sage, ah, du passt da nicht ganz rein. Und diese Frauen passen irgendwie alle nicht hier rein. Eigentlich hätte man die weglassen können. Wäre irgendwie glatter gewesen. Und genauso schaue ich auf Menschen und sage, ah, der passt, glaube ich, schwierig in Gemeinde hinein. Für den ist das Evangelium doch nichts. Bibelverse, was soll der damit anfangen? Und dann zeigt mir meine kleine Tochter das Herz von Gott und sagt, du gehörst auch dazu. Du bist angesprochen und geliebt von Gott. Vielleicht findest du dich aber auch in Bathseba wieder. Gerade in dieser unscheinbaren Frau. Ihre Schönheit und Unbefangenheit kosten ihren charakterfesten Mann, ihr erstes Kind, fast König David und letztendlich auch Adonija das Leben. Vielleicht denkst du, ich bringe anderen nur Pech. Ich bringe meinem Mann Pech, König David, weil ich da so unbefangen gebadet habe. Für Adonija versuche ich irgendwie einzutreten, das kostet ihn auch den Kopf. Ich bringe anderen nur Pech. Was musst du auch gerade da baden, wo der König dich sehen kann? Selbstschuld. Bathseba wurde keine Schuld gegeben von Nathan. Eine Wahl hatte sie auch nicht, wenn der König sie holen lässt. Und damit eins klar ist, du bist nicht schuld, wenn andere an dir schuldig werden. Ich weiß nicht, wie es der Bathseba damit ging, mit all diesen Geschichten, mit diesen ganzen Männern, die auf sie einwirken und ihr sagen, was sie zu tun hat, wie sie zu sein hat und wie sie sich am Ende ihres Lebens gefühlt hat. Aber eins steht fest, sie und auch du bist nicht daran schuld, wenn andere an dir schuldig werden. So oft in meinem Leben hatte ich keine Wahl. Immer tat ich, was die anderen von mir verlangten. Lass dir sagen, Gott sieht dich und er lässt dir eine Wahl. Gott lässt dir die Wahl, Jesus Christus anzunehmen, zu sagen, hey, ich brauche diesen Jesus und ich sehne mich nach Gott. Das ist das größte Geschenk, was wir kriegen können, aber es bleibt deine Wahl. Gott entscheidet nicht für dich. Gott sieht dich und lässt dir die Wahl, ein Leben mit oder ohne ihn zu führen. Vielleicht denkst du, ich bin ein Mensch, über den es nichts zu sagen gibt. Ich habe kein Profil und ich kann nichts Außergewöhnliches. Andere finden mich langweilig, ich bin so farblos, so gesichtslos. Dann lass dir sagen, für Gott bist du etwas Besonderes. Für Gott bist du etwas Besonderes, ganz egal, wie du dich oder andere dich wahrnehmen. Du bist ein geliebtes Geschöpf von unendlichem Wert für die Ewigkeit mit Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist bestimmt. Wenn ich in den Stammbaum von Jesus schaue, dann sehe ich, wie Gott Geschichte schreibt. In diesen ganzen Wirren der Welt und der Zeit sehe ich, wie Gott zum Ziel kommt. Mitten in die Tragik der einzelnen Schicksale hinein schreibt er seine Geschichte. In dieser Geschichte ist auch Platz für dich. Egal, wo du herkommst, aus welchem Volk, aus welchem Land, aus welchem Milieu, aus welcher Stadt, bei Gott ist Platz für dich. Egal, was du mitbringst an Können, an Versagen, an Schuld, an Geschichte, an Scheitern, bei Gott ist Platz für dich. Und egal, in welchen Umständen du dich befindest, ob du dir selbst zuzuschreiben hast oder sie dir irgendwie widerfahren sind, bei Gott ist Platz für dich. Gott, ich danke dir für diese Geschichte mit der Menschheit, die du schreibst. Und ich danke, dass wir so viel davon haben dürfen durch die Bibel. und dass es kein geschönigter Bericht ist, wo alles rosa-rot gemalt wird, sondern ein ehrlicher Bericht, wo wir sehen, wie du erwählst, wie du das Gute siehst, wie du Menschen berufst und wie diese Menschen scheitern. Und Gott, ich danke dir, dass du nicht aufhörst, deine Geschichte zu schreiben. Ich danke dir, dass du Teil dieser Weltgeschichte geworden bist in Jesus Christus, dass du dich uns Menschen ausgeliefert hast. Und danke, dass du den Tod auf dich genommen hast, damit wir frei sein können. Und Gott, ich bitte für die Menschen in Magdeburg, wo dieser Tod gerade mit Gewalt ins Leben eingebrochen ist, wo Menschen trauern um Verwandte, wo so viel Leid da ist. Ich bitte dich, dass du da hineinkommst, dass dein Leben da hineinkommt, dass du Neues schaffst, dass aller Hass vergeht und dein Frieden in die Herzen kommt. Und Gott, ich bitte dich für die Menschen, die sich ein bisschen wie Bathseba fühlen, so fremdbestimmt, die keine Wahl hatten. Ich bitte dich, dass sie spüren, dass du sie siehst, dass du sie liebst, dass du sie erwählst und dass Platz für sie bei dir ist. Amen.